die Presse.
Es war der 27. April 1945. Wien war da erst seit wenigen Tagen befreit und Vertreter von SPÖ, ÖVP und der KPÖ haben im Wiener Rathaus die Proklamation über die Selbstständigkeit Österreichs unterzeichnet. Damit erklärten sie den Anschluss an das Deutsche Reich für nichtig. Es gibt keine Fotos von dieser Erklärung oder von diesem denkwürdigen, historisch wichtigen Tag. Bekannt wurden später die Bilder vom 29. April 1945, wo Mitglieder dieser provisorischen Regierung mit Staatskanzler Karl Renner an der Spitze vom Rathaus zum Parlament gegangen sind und von einem Spalier jubelnder Menschen gesäumt wurden. Es gibt weitere Fotos von der Wiener Ringstraße an diesem Tag, am 29. April, und die zeigen Menschen, die zu den Klängen einer sowjetischen Militärkapelle Walzer tanzen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, an diesem 27. April 1945 und den darauffolgenden Tagen waren weite Teile des Deutschen Reiches und der späteren Republik Österreich noch immer unter nationalsozialistischer Herrschaft und somit auch noch im Krieg. Erst 3 Tage später nahm sich der Führer Adolf Hitler das Leben, erst 2 Wochen später kapitulierte die deutsche Wehrmacht. 80 Jahre ist das jetzt her. Und vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, überall schwingt man sich nun zu Gedenkveranstaltungen auf. Der ORF zeigt im Spartensender ORF3 Sondersendungen, Ö1 hat wochenlang nach Zeitzeugen gesucht und lässt sie nun zu Wort kommen. Der 80er ist auch aus erinnerungskultureller Sicht etwas Besonderes, denn damit schwindet nun langsam aber sicher die Generation der Zeitzeugen. Das wird uns auch mein heutiger Gast gleich erzählen. Mein Name ist Anna Wallner. Sie hören Was wichtig ist mit einer längeren Freitagsfolge, die einen Startpunkt bildet. In den kommenden Wochen wollen wir nämlich in den längeren Freitagsfolgen unseres Podcasts mit spannenden Gästen über das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren reden, natürlich auch über die Gründung der Zweiten Republik und den Staatsvertrag, der dieser Tage 70 Jahre alt wird. Den Auftakt macht heute Monika Sommer, die Direktorin des Haus der Geschichte. Das übrigens auch in einem besonderen Gedenkjahr, nämlich 2018, eröffnet wurde. Damals erinnerte sich Österreich an 100 Jahre Erste Republik. Ja, wir reden jetzt gleich darüber, ob sich das offizielle Österreich heute, also 2025, ordentlich auf die kommenden Jahrestage vorbereitet hat. Spoiler: hat es nicht so richtig, weil es nämlich mit sich selbst beschäftigt war, respektive der Regierungsbildung. Aber am besten, Sie hören selbst. Hallo Frau Sommer, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Frau Sommer, es ist so, dass es viele Daten und viele Anlässe gibt, an die wir uns jetzt im Frühling 2025 erinnern können. 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, 80 Jahre Zweite Republik, 70 Jahre Staatsvertrag. Woran sollten wir uns denn am meisten erinnern, Ihrer Meinung nach?
Also der Tag, der international gesehen sicherlich am meisten Bedeutung hat, ist der 8. Mai, die Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Damit war auch in Österreich im Wesentlichen der Krieg vorbei, wobei man natürlich sagen muss, dass es an versprengten Stellen sozusagen immer noch zu einzelnen Erschießungen gekommen ist. Manche Leute haben auch den Freitod gewählt. Also man kann eigentlich das Kriegsende nicht mit einem Datum ganz genau beschreiben. Kriegsende ist eine Phase letztlich, aber irgendwann muss man halt dann sozusagen auch quasi über die politische Geschichte gedacht den Punkt machen, und der ist für Österreich sicherlich der 8. Mai, wobei beispielsweise der 5. Mai mit der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen auch ein wichtiges Datum ist.
Aber jetzt mal abgesehen von diesen Daten, es sind eben viele runde Jubiläen oder Gedenkjahre, Zeiträume, an die wir uns hier erinnern. Und ich habe immer das Gefühl, jedes Mal gibt es da einen anderen Schwerpunkt. Heuer ist der Schwerpunkt sehr stark auf diesem 80 Jahre Zweite Republik, oder?
Ja.
Eigentlich mehr in die Zukunft gerichtet, vom Stichtag 45 oder der Frühjahr 45 Zeit ja eher in die Zukunft gerichtet und weniger auf den Krieg zurückgeblickt, oder?
80 Jahre Zweite Republik beschreibt letztlich eine Generation. Und darum ist für uns auch von der Forschung aus gedacht, von der Erinnerungsforschung, sind diese 80 Jahre eigentlich fast bedeutsamer als 50 Jahre, auch wenn man selber oft dazu neigt, immer nur die großen Meilensteine mit 50, 75, 25 so.
Ja, 25 feiern wir auch gerne.
25er Schritten sozusagen zu denken. Ja. Aus der Erinnerungsforschung heraus sind es eben die 80 Jahre, die eigentlich bedeutsam sind, auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt genau an der Schwelle stehen, wo wir das Ende der Zeitzeugenschaft nahezu erreicht haben. Es gibt nicht mehr sehr viele Menschen, die das Kriegsende oder den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben. Wenn, dann waren sie Kinder und sehr, sehr jung. Und somit sind wir gefordert, nachzudenken, was das für uns für die Zukunft eben bedeutet. Wer übernimmt es, die historische Verantwortung weiterzutragen?
Jetzt ist es so, bevor ich genau über diese historische Verantwortung sprechen möchte und die Frage, wie man sich eigentlich richtig erinnert oder wie man diese Erinnerungskultur auch bewahrt, wollte ich Sie noch um eine Einschätzung bitten. Ich habe den Eindruck, dass der Staat Österreich zu anderen Jubiläen und Anlässen schon einmal ein bisschen, wie soll ich sagen, freudiger gefeiert hat. Ich erinnere da zum Beispiel an das Jahr 2018, 100 Jahre Erste Republik. Ist das ein Eindruck, der stimmt oder täusche ich mich da?
Nun, es ist tatsächlich so, dass die Zweite Republik keine große Routine hat, solche Feierlichkeiten auszurichten. Man hat sich immer bemüht, etwas zu veranstalten. 2018 wurde doch ein eigenes Komitee dafür eingesetzt, wurden auch eigene Gelder ausgeschüttet, um dieses Jubiläum 100 Jahre Ausrufung der Republik Österreich doch umfassend zu begehen. Was die berühmten Fünferjahre betrifft, da ist es aktuell so, dass man natürlich merkt, dass wir eine sehr junge Bundesregierung haben und dass da halt Vorbereitungen sozusagen jetzt vielfach im Gange sind, aber nicht von langer Hand die Republik, also dieses Jubiläum geplant wurde.
Das heißt, diese Verzögerung der Regierungsbildung über den Winter, die vielen Monate, haben hier auch bei diesem Jubiläum 80 Jahre Zweite Republik ein bisschen darunter gelitten, weil sich niemand wirklich dafür zuständig gefühlt hat im Interregnum sozusagen.
Ja, also ich glaube, man kann das sagen, dass wenn die Wahl anders gefallen wäre oder wenn die Regierungsverhandlungen schneller gegangen wären, wir in den Vorbereitungen wahrscheinlich auch weiter wären. Wobei man natürlich sagen muss, dass viele Museen, die Gedenkstätten einfach eigeninitiativ gehandelt haben und es so doch viele Aktivitäten gibt. Und das ist auch gut und wichtig so, vor allem vor dem Hintergrund, nämlich dass wir ja aktuell auch in einer Lage sind, wo wir sehen, in Europa, aber auch darüber hinaus, gibt es einfach ein Erstarken der politischen Ränder. Und insofern ist natürlich historisch-politische Bildung und was es bedeutet, in einer Demokratie und in einer relativ stabilen Demokratie, wie wir es jetzt in Österreich erleben, leben zu dürfen, dass das einfach einen Mehrwert hat für jede einzelne Person, weil ja, Demokratie bedeutet heute die höchstmögliche individuelle Freiheit.
Zwischendurch habe ich eine kurze Ankündigung für Sie. Demnächst erscheint in unserer beliebten Geschichte-Magazinreihe ein neues Heft. Und zwar genau zum Thema der kommenden Gedenkwochen. Es heißt Die Zweite Republik seit 1945. Und Günter Haller, unser ehemaliger Leiter des Archivs in der Presse und unser Haushistoriker, hat sich wieder mal alle Mühe gegeben, erfasst in diesem Magazin die wichtigsten Ereignisse in 80 Jahren Zweite Republik kapitelweise zusammen. Das Heft erscheint am 30. April, man kann es aber jetzt schon vorbestellen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Presse-Club-Mitglieder bekommen das Heft um 12,99 Euro, alle anderen um 14,99 Euro. Jetzt ist es ja so, dass das Haus der Geschichte gewissermaßen auch ein Produkt eines solchen Jahres ist, nämlich 2018 war dann nach einem langen Streit um die Frage, wo soll das Haus der Geschichte errichtet werden, mit welchem Geld und, wo soll es seine Heimat finden, wurde dann endlich die Entscheidung getroffen, auch weil eben dieses 100-jährige Republiksjubiläum im Raum stand oder auf einen zukam, dass es eben am jetzigen Standort gemacht wird. Das heißt, jetzt frage ich einmal ganz kurz, was trägt denn das Haus der Geschichte dazu bei, was plant das Haus der Geschichte heuer rund um diese Erinnerungstage?
Wir haben einerseits eine Ausstellung mit dem Titel Es funkt Österreich zwischen Propaganda und Protest, wo wir anhand von 6 Hörmomenten aus der Geschichte des Radios nochmal verdeutlichen, inwiefern Medien mitverantwortlich sind, entweder eben für Propaganda, beispielsweise in der Dollfuss-Schuschnigg-Diktatur oder auch im Nationalsozialismus, und was für einen enormen Impact Medien natürlich auch haben auf die Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft. Das zweite ist eine Intervention in unsere Hauptausstellung zum Thema Befreiung 1945. Auch das war ja lange ein Konflikt eigentlich. Was ist das eigentliche Datum, auf das sich die Republik bezieht? Ist es 1945 oder ist es 1955 mit dem Abschluss des Staatsvertrags? Über viele Jahrzehnte war sozusagen in der Erlebnisgeneration eigentlich 1955
stärker,
ja. Vor allem natürlich für jene, die 1945 erlebt haben und dann 1955 auch in Österreich waren. Ja, natürlich diejenigen, die verfolgt wurden sozusagen in der Terrorherrschaft, die quasi eigentlichen Opfer waren, für die war schon ganz klar 1945 das Erlebnis der Befreiung. Also die Situation ist sehr komplex, aber 1955, der Staatsvertrag hatte eben eine ganz starke integrative Kraft letztlich für die Mehrheitsgesellschaft, wenn man da in einem heutigen Terminus sprechen würde.
Das ist total spannend, dass sich das auch verändern kann im Laufe der Jahrzehnte. Der Blick auf diese Ereignisse, oder?
Der Blick auf diese Ereignisse ändert sich natürlich, ja, weil einfach einerseits natürlich neue Perspektiven auf die Vergangenheit von jeder Generation entwickelt werden und auch entwickelt werden müssen. Die jeweilige Gegenwart prägt ja auch die Form, wie wir auf die Vergangenheit zurückschauen. Also das, was natürlich in der Vergangenheit bleibt, das ist die Faktenebene, was ist passiert, aber was bedeutet es für die Gegenwart? Das verändert sich natürlich über die Jahrzehnte.
Bleiben wir ganz kurz vielleicht beim Haus der Geschichte, weil jetzt ist das 7 Jahre lang, gibt es es in der neuen Form. Ich glaube, es ist schon beschlossen, dass es im Jahr 2028 seinen Standort wieder wechseln wird, nämlich ins Museumsquartier ziehen soll. Ist das dann übrigens ein Standort fürs Bleiben? Glauben Sie? Oder ist das wieder nur ein Provisorium?
Nein, es ist schon davon auszugehen, dass das dann ein Standort ist, der bleiben wird. Ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft schauen.
Aber sind Sie aus der Sicht, als Direktorin, froh darüber? Also bringt es Verbesserungen?
Es bringt in einigen Bereichen, die für ein Museum relevant sind, deutlich Verbesserungen. Es gab zwar jetzt vor kurzem eine Diskussion, weil natürlich die symbolische Bedeutung des Heldenplatzes, das ist allen klar, die österreichische Geschichte kennen, ist, was es ist. Es war eine pragmatische Entscheidung der Bundesregierung, das Haus der Geschichte eben zu übersiedeln, und wir arbeiten aktuell mit voller Kraft für beide Standorte eigentlich.
Jetzt haben Sie Stichwort Heldenplatz gesagt. Sie haben auch erst vor einiger Zeit in der Presse bei uns einen Gastkommentar geschrieben, dass Sie der Meinung sind, die Republik könnte sich eigentlich auch ein bisschen mehr zusammenreißen und sich gemeinsam überlegen, wie man den Heldenplatz gerade auch im Gedenken an die Ereignisse rund um den Zweiten Weltkrieg und die Befreiung Österreichs passiert sind, den auch mehr dafür zu nutzen als Gedenkplatz oder als, wir haben es so schön genannt, ich glaube Erinnerungsplatz oder Gedenkplatz. Was würden Sie sich denn da wünschen? Warum passiert das nicht?
bis jetzt?
Nun, der Heldenplatz ist ja eigentlich der heimliche Hauptplatz der Republik. Da finden Angelobungen statt. Also auf der einen Seite hat er eben diese Repräsentationsebene, wie präsentiert sich eben der Staat, wie repräsentiert sich Österreich. Und auf der anderen Seite ist der Heldenplatz aber auch der Platz der Zivilgesellschaft, ganz wesentlich. Nicht erst seit 1993, seit dem Lichtermeer, aber natürlich, das war die größte Demonstration der Zweiten Republik bis dorthin. Aber auch schon Jahre davor denken wir auch an ein Ereignis, das quasi heuer auch Jahrestag hat, nämlich die Affäre Borodajkiewicz, wo ja Professor Borodajkiewicz, der an der Hochschule für Welthandel gelehrt hat, wegen seiner antisemitischen Vorlesungen vor Gericht gestellt wurde, wo es dann auch zu Demonstrationen kam. Und bei diesen Demonstrationen 1965 kam es dann zum ersten politischen Todesopfer der Zweiten Republik mit Ernst Kirchweger, einem Widerstandskämpfer. Und der Trauerzug beim Begräbnis von Kirchweger hat beispielsweise auch vom Heldenplatz weggeführt. Oder auch schon 1956 gab es zum Beispiel noch Schillerfeiern am Heldenplatz, wo es auch schon wieder zu antisemitischen Ausschreitungen gekommen ist. Also der Heldenplatz ist schon einfach, da ist die Republik schon sehr stark im Brennglas. Und man kann sehr viele Entwicklungen der jüngeren Zeitgeschichte eben am Heldenplatz ablesen. Und ich finde halt, wir können jetzt durchaus auch bei aller Kritik, die man natürlich zu Recht an verschiedenen Verhältnissen und Ereignissen in Österreich haben kann. Aber im Wesentlichen könnte man jetzt auch mal stolz sein zu sagen, wir haben 80 Jahre jetzt ein demokratisches System. Ja, man kann auch von 70 reden, je nach Perspektive über die Zeit der alliierten Verwaltung. Und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht über den Symbolhaushalt dieser Republik, ja. Weil am 27. April 1945, als die Unabhängigkeit Österreichs erklärt wurde, das war schon ein Gründungsmoment, aber das Staatsgründungsdenkmal steht im Schweizer Garten. Man hat damals die Opferthese in dieses Dokument eingeschrieben. Die Opferthese hält aber nicht mehr. Ja, also man könnte so jetzt dieses 80-Jahr-Jubiläum auch zum Anlass nehmen, zu sagen, wofür steht diese Republik in Zukunft. Man ist damals nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges angesichts von Not und Elend und Mangelwirtschaft sehr schnell zurückgezogen in die Gebäude, die im Wesentlichen aus der Monarchie stammten. Und unser Zeichenhaushalt sozusagen als demokratische Republik ist relativ eingeschränkt. Und
aber ist es nicht
wir
doch
finden
so
es halt spannend, auch darüber nachzudenken, was könnte eigentlich so ein Zeichen sein, dass Österreich sich schenkt zum Beispiel zu seinem quasi Geburtstag.
Und Sie haben ja auch gesagt, und es ist ja auch so, dass die Bundesregierung, die neue nämlich, die noch sehr junge, wie Sie sie vorher bezeichnet haben, sich ja im Koalitionsprogramm auch vorgenommen hat, diesen Heldenplatz gestalterisch in die Zukunft zu führen. Aber dennoch sind Sie da nicht, also so wie ich Sie lese, sind Sie nicht unbedingt sehr euphorisch oder optimistisch, dass da auch wirklich was dabei rauskommt, was eben so, wie Sie es gerade genannt haben, unseren Zeichenhaushalt in die, auch ein bisschen in die Moderne führt.
Ich habe diesen Gastkommentar einfach als Anregung verstanden, sich dieses Themas anzunehmen, weil jede Gemeinschaft braucht eigentlich Zeichen. Ja? Und eben wenn bei uns junge Leute fragen, auch sozusagen nach dem Symbolhaushalt Österreichs, dann ist man natürlich bei der Fahne und man ist auch dann sehr schnell bei den üblichen Kulturthemen. Ja, und ich fand es halt spannend, dass die Bundesregierung sich das in ihr Programm geschrieben hat. Ich glaube, dass da viele Leute die Köpfe zusammenstecken müssen, weil der Heldenplatz einfach ein sehr komplexer Ort ist, liegt in der Weltkulturerbezone. Er hat sich auch meiner Wahrnehmung nach in den letzten Jahren sehr verändert, auch unter anderem durch die, einerseits natürlich, weil das Parlament dort war.
Und solange die Container dort standen, war der Platz natürlich sehr eingeschränkt nutzbar.
Einerseits eingeschränkt nutzbar, auf der anderen Seite dann durch Corona ist er aber auch stärker als davor ein Platz geworden, der auch im Alltag der Menschen angekommen ist. Also der wird genutzt, da wird geturnt, da wird die Freizeit verbracht.
Der Hund Gassi geführt, unter anderem.
Ausgang vom Bundespräsidenten.
So ist es, so ist es.
Demonstriert.
Demonstriert, ja, also wie vorhin schon gesagt, das ist auch ein Platz der Zivilgesellschaft und eine Zivilgesellschaft eben in all ihrer thematischen Breite.
Jetzt frage ich mich, weil Sie gerade auch gesagt haben, junge Leute fragen bei Ihnen nach, wie ist denn das generell? Also das haben wir auch schon jetzt gehört und wissen ja eben, es ist eine Generation, man kann das so gut festmachen mit diesen 80 Jahren, die langsam auch schon nicht mehr da ist. Also einerseits auch Zeitzeugen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben oder auch Opfer waren des Nationalsozialismus. Aber auch hat, das hat natürlich auch zur Folge, dass die Generationen, die jetzt nachkommen, innerfamiliär auch gar keinen Zugang mehr haben, da jemanden zu fragen, Oma, Opa, wie war das? Oder Mama, Papa? Wie verändert sich denn das auch bei den Jüngeren? Wie groß ist das Interesse? Wie ist das auch zum Beispiel bei Ihnen zu sehen im Haus der Geschichte? Wie ist die statistische das Besucheralter zum Beispiel? Und hört das Interesse an dieser Zeit auf oder bleibt das immer gleich?
Also wir können natürlich nur über jene sprechen, die auch tatsächlich zu uns kommen. Schulklassen machen ungefähr ein Viertel unserer Besucherinnen und Besucher aus. Also gar nicht so viel, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier sehr qualitativ arbeiten, die Gruppen teilen. Es sind Workshops, also man arbeitet wirklich auf Augenhöhe mit den jungen Leuten und wir führen sie nicht einfach nur durch und glauben, dass man danach quasi geläutert ist. So einfach geht's eben leider nicht in der Bildungsarbeit. Ja, wir stellen jedenfalls fest, dass das Interesse an der Zeit des Nationalsozialismus bei den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten können, eigentlich ein sehr großes ist. Egal, wo die Jugendlichen sozusagen auch herkommen, was sie für verschiedene Hintergründe haben. Das Thema Krieg und Gewalt ist halt einfach auch allgegenwärtig in unserer Welt und somit auch für die Jugendlichen natürlich eines, das sie einerseits fasziniert, das aber natürlich auch Angst macht.
Merken Sie da eigentlich einen Unterschied seit dem 7. Oktober 2023, weil wir ja immer wieder lernen und hören und wissen von einer neuen Welle des Antisemitismus, der natürlich auch manchmal so weit zurückreicht, dass sich da vielleicht auch Blickwinkel verschieben, was den Holocaust anbelangt?
Ja, wir merken seit dem 7. Oktober schon ein anderes Sprechen. Also der Nahostkonflikt, würde ich jetzt mal sagen, findet durchaus, also sehr zugespitzt formuliert, Eingang in die Klassen. Ja, auch im Haus der Geschichte finden sich da Spuren. Wir haben ja sehr viele Formate, wo man sich auch beteiligen kann, wo man Nachrichten hinterlassen kann. Da nehmen die antisemitischen Post-its beispielsweise, die man uns da lässt, zu. Wir nehmen die natürlich ab. Das widerspricht sozusagen unserer Netiquette. Aber man sieht schon, dass hier die Pädagoginnen und Pädagogen auch eine große Aufgabe haben. Wir weisen aber im Haus der Geschichte auch darauf hin, dass Österreich halt auch nie frei war von Antisemitismus und dass der auch mit dem Kriegsende
nicht aufgehört hat,
nicht vorbei war. Und wir thematisieren eigentlich sehr oft, dass das Kriegsende zwar politischer Ebene sozusagen vielleicht eine Stunde Null war, aber in gesellschaftlicher Ebene haben wir natürlich auch viele Kontinuitäten zu verzeichnen. Unter anderem eben im Bereich des Antisemitismus, der sich dann halt gezeigt hat mit eben eh schon erwähnt Affäre Borodajkowitsch zum Beispiel, mit Grabschändungen, mit Faschingsumzügen, wo man ja, wo es noch sozusagen eigene Waggons gegeben hat, die Jüdinnen und Juden diffamiert haben. Das zieht sich eigentlich recht konsequent durch und interessanterweise haben zum Beispiel Holocaust-Überlebende wie Leon Zellmann, ja, der beschreibt in seinen Memoiren ganz klar, dass er sich dieser Tatsache eigentlich verweigert hat, das zu sehen, wie präsent der Antisemitismus selbst in den 80er Jahren in Österreich noch oder auch wieder war.
Für mich ist das immer so schwer, weil ich bin ein Kind der 90er Jahre und quasi Post-Affäre Waldheim, wo diese Aufarbeitung so richtig losgegangen ist. Dieses in meiner Schulzeit, meine Geschichtsprofessorin, Deutschprofessorin, das war denen allen sehr wichtig, uns sehr viel beizubringen. Und ich habe dann öfter auch nachträglich fast scherzhaft gesagt, also meine Geschichteunterricht bestand eigentlich zu 99% aus dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg. Das hat mich sehr geprägt. Ich weiß auch, glaube ich, sehr viel darüber, viel gelesen und habe damals den Eindruck gehabt, dass junges Teenager-Mädchen und dann auch in meinen Studienjahren Antisemitismus ist zumindest in meiner Welt nicht vorhanden. Deswegen fällt es mir so schwer wahrzunehmen und auch das dann zu hören, dass das eigentlich immer da war. Weil ich bin quasi, ich kann mich nicht mehr an die Affäre Waldheim erinnern, dafür war ich zu jung. Und an die Zeit davor. Bei mir ist eher so dieser, ja, wir sind uns bewusst, dass wir Täter waren und dass wir hier auch eine Schuld hatten, dass wir nicht hingeschaut haben und dass wir das jetzt aufklären und so weiter. Das finde ich interessant, dass sich das eben jetzt dann 20, 30 Jahre später schon wieder, wie vorher schon gesagt, von einem anderen Blickwinkel zeigt.
Ja, natürlich, jede Generation ist geprägt von den unmittelbaren Ereignissen und ihre Lehrerinnen und Lehrer, denen war das halt jetzt ein Anliegen, natürlich endlich darüber
reden zu können,
genau. Zu sprechen, ja, und das eben auch weiterzugeben. Man darf ja auch nicht vergessen, also bis das sich auch ein Schulbuch ändert, ja, das dauert ja auch lange. Und ja, es hat halt jede Generation sozusagen ihre eigenen Perspektiven. Ganz klar ist, dass das Interesse ist da. Das versuchen wir eben auch sozusagen zu nutzen und auch zu vermitteln, dass man sich für Demokratie engagieren muss.
Weil Sie, nehme ich an, da eben auch einen guten Überblick haben über die Dinge, die jetzt passieren. Was würden Sie denn jemandem raten, egal ob jung oder alt oder sogar noch sowas wie Zeitzeuge, weil er auch schon 80 oder ein bisschen drüber, sich jetzt in diesem Frühling zu geben, sei es Sendungen für MORF, der ja immer auch sehr gerne einen Schwerpunkt dazu macht, sei es im Museum, im Haus der Geschichte vorbeizukommen oder ein Buch zu lesen. Haben Sie da irgendwie persönliche Tipps? Oder Dinge, auf die Sie sich selber freuen.
Ja, ich glaube, eine sehr schöne Idee hatte Ö1. Die haben eingeladen, 80-jährige Personen zu berichten, wie haben sie das Kriegsende erlebt. Das kann man auf einer eigenen Landkarte abrufen, auch auf einer Website. Also man kann sich in eine Region klicken und dort diese Interviews anhören, wird, glaube ich, auch sehr gut dem unterschiedlichen Erleben des Kriegsendes, das ja, wie gesagt, eine Phase war, ja, und in Westösterreich noch ganz anders als in Ostösterreich. Und während eben am 27. April schon die Unabhängigkeitserklärung ausgerufen wird, wird in Mauthausen noch ermordet, ja, weil Gauleiter Eygruber noch einen Mordbefehl sozusagen ausgibt und Durchhalteparolen. Also diese Gleichzeitigkeit ist, glaube ich, auch etwas, was faszinierend ist, das zu erleben und auch eben die Vielfalt des Empfindens von so einer Zäsur. Und das kann man aus diesen Interviews sehr gut heraushören. Das kann ich empfehlen. Natürlich unsere eigenen Initiativen im Haus der Geschichte Österreich. Es ist schwierig, hier tatsächlich weitere Empfehlungen auszusprechen. Jedenfalls ist es gut, dass es viele unterschiedliche Formate ist, weil ja auch jeder und jede anders tickt. Eine hört gern am Podcast, die andere liest lieber ein Buch oder schaut eine Doku. Also ich finde es sehr gut, wenn sich viele Institutionen dieses Themas eben annehmen.
Danke vielmals für Ihren Besuch. Einige der Dinge, die da so kommen, werden wir auch in den nächsten Wochen immer wieder mal in unseren Freitagsfolgen anreißen und darüber sprechen. Für heute sage ich mal danke, dass Sie da waren und machen es gut.
Vielen Dank für die Einladung noch einmal.
Ja, und das war Was wichtig ist am Karfreitag mit einer Folge rund um das Gedenken an 80 Jahre Zweite Republik, 70 Jahre Staatsvertrag. Wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, dann erwähne ich es noch einmal, es wird in den kommenden Wochen noch einige Male an den Freitagen um dieses Thema gehen. Wir haben noch ein paar spannende Gäste, wie zum Beispiel den Zeit im Bild-Anchor Tarek Leitner oder den Ex-Profil-Chefredakteur Herbert Lackner für Sie eingeladen. Für heute wünschen wir, das Audioteam der Presse, mein heutiger Gast und ich, einen besinnlichen und vor allem ruhigen Karfreitag und am Wochenende ein freudvolles Osterfest. Und falls Sie an diesem Wochenende Zeit haben, hören Sie vielleicht in einen unserer anderen Podcasts hinein, zum Beispiel in den Klimapodcast Der letzte Aufguss oder in Klassik für Taktlose, in die Bücherei oder unseren Russland-Podcast. Es gibt von fast allen diesen Podcasts auch ganz frische Folgen an diesem langen Wochenende. Alle Formate finden Sie unter diepresse.com/podcast oder in der Presse-App ganz bequem zum Hören, indem man auf das Kopfhörersymbol unter Audio drückt. Machen Sie es gut und auf bald!